Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich möchte mit euch heute Morgen über ein Thema sprechen, was uns meine Frau und ich in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt, sagen wir mal so, in den letzten drei. Wenn man so kleine Kinder zu Hause hat, ist alles schön und niedlich, aber oft fragen wir uns, wann werden die erwachsen? Wann werden die mal erwachsen? Und ich kann euch viele Beispiele geben, die sind nicht unbedingt sehr lecker, einige davon. Irgendwie ist die Sehnsucht der Eltern da, dass die Kinder aus einem bestimmten Alter herauskommen, ja, erwachsen sind. Genau, und später sagt meine Mutter mir immer wieder, wirst du dich freuen, ja, wenn du mal eine Minute der Zeit, wo sie klein waren, zurückdrehen könntest. Und das Thema Wachstum ist auch etwas, was mich persönlich beschäftigt, und ich möchte mit euch heute Morgen über Glaubenswachstum sprechen. Es ist mir deswegen wichtig, über dieses Thema zu reden, weil wir im adventistischen Kontext oft über Wachstum der Erkenntnis sprechen oder gesprochen haben. Für uns ist Erkenntnis als Gemeinde wichtig zu wachsen. Ja, wir haben diese 26, 27, mittlerweile 28 Glaubenspunkte, und es steht auch in dem Präambel diese 28 Glaubenspunkte, dass wir an eine Wahrheit glauben, die sich entwickelt, ja, die wächst. Und gleichzeitig aber stellen wir fest, dass Erkenntnis eine tolle Geschichte ist, nur wenn es hart auf hart kommt, hilft die Erkenntnis kaum. Die Frage, die sich da stellt, ist: Wie stark ist dein Glauben? Und das ist kein Phänomen, was nur im 21. Jahrhundert zu beobachten ist. Weil Jesus Christus in einer bestimmten Situation zu seinen Jüngern sagte: Wenn euer Glaube so groß ist wie ein Berg, nein, wie ein Senfkorn, ist er in der Lage, Was zu versetzen? Andere Senfkörner? Nee, Berge. Mit anderen Worten ist die Frage des Glaubenswachstums etwas, was in den letzten 2000 Jahren immer wieder thematisiert wurde. Und die Kirchen haben sich entweder auf die Liturgie zurückgezogen, oder auf die Erkenntnis haben sie sich zurückgezogen, oder auf die Dogmatik. Haben gesagt, wenn wir auf diesen drei, vier Bereiche wachsen können, ist alles okay. Schließlich aber hat jeder gläubige Christ irgendwann in seinem Leben verstanden, es kommt auf meinen persönlichen Glauben an. Das Problem mit dem Glauben ist es, dass es kein Thermometer oder kein Messinstrument für den Glauben gibt. Dass wir oft unseren Glauben oder die Stärke des Glaubens registrieren können, erst wenn wir in eine bestimmte Situation hineingeraten sind. Und da sagen wir, danach sind wir alle schlauer. Ja, das wissen wir alle. Nur die Frage bleibt trotzdem: Was ist mit meinem Glauben und was kann ich tun für mein Glaubenswachstum? Ich bin Adventistenkind, deswegen interessieren mich solche Themen. Wahrscheinlich, wenn ich jemand gewesen wäre, der keinen adventistischen Kontext gehabt hätte, hätte ich gerne mit euch über Erkenntniswachstum geredet. Und das ist logisch. Leute, die etwas nicht gelernt haben, für sie ist die Lehre ganz, ganz wichtig. Ich behaupte nicht an dieser Stelle, dass alle Fragen im Kontext der Lehre und der Dogmatik mir klar sind, Nur ich merke für mich persönlich, zumal jetzt, wo ich Vater geworden bin, der Glaubenswachstum etwas ist, was aus meiner Perspektive das ist, worauf es im Alltag ankommt. Ich habe euch heute Morgen eine Person mitgebracht und ich habe drei Stationen aus dem Leben dieser Person mit euch, möchte ich mit euch mitteilen. Ihr braucht heute eure Bibel. Und es ist wichtig, wenn ihr einfach die Texte mit mir lest und mitverfolgt dessen, was die Bibel uns sagen möchte. Ich möchte mit euch über Josua sprechen. Und ich habe mir drei Stationen seines Lebens heute Morgen ausgesucht. Und für mich sind diese drei Stationen chronologisch und sinngemäß aufeinander aufbauend, symptomatisch für mich persönlich. Das heißt, jeder Prediger predigt sich selbst. Ja, heute wird das offensichtlich sein. Wenn es bei dieser Predigt etwas für euch dabei ist, freue ich mich. Die Kinder kriegen eher ihre Überraschung zum Schluss. Ich möchte mit einem Text beginnen. Und dieser Text befindet sich im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 7 bis 11. 2. Mose, Kapitel 33, die Verse 7 bis 11. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Und er nannte es Zelt der Begegnung. Und jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb über dem Eingang stehen, während der Herr mit Mose sprach. Und sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, standen sie auf und warfen sie vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Und jetzt passt auf. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Eine der ersten Begegnungen mit Josua. Man darf nicht das Zelt der Begegnung nicht mit der Stiftshütte verwechseln. Das sind zwei unterschiedliche Zelte. Die Stiftshütte ist vermutlich hier noch nicht gebaut, trotzdem brauchte Mose ein Büro, würde man heute sagen. Und dieses Büro war nicht mittendrin im Lager, sondern außerhalb des Lagers. Wie groß das Zelt war, wissen wir nicht, aber alle kannten dieses Zelt. Und als sie gesehen haben oder als sie sahen, wie Mose durch das Lager geht und Richtung dieses Zelt, das Zelt der Begegnung geht, alle stehen auf, wie bei einem Konzert im Gasteig, wenn das Konzert zu Ende ist und der Maestro alle begeistert hat mit seiner Musik. Hier ging es aber weniger um Applaus, schön, Mose geht ins Zelt der Begegnung, sondern hier ging es um viel mehr. Jedes Mal, wenn jemand ein Problem hatte, eine Sorge, ein Ratschlag von Gott brauchte, sollte er zu dieses Zelt hingehen. Und damit die Israeliten merken, dass es nicht ein gewöhnliches Zelt ist, blieb diese Wolkensäule direkt über dem Zelt. Ähnlich wie im Hotel, wenn man länger ausschlafen möchte, gibt es da eine Information. Please don't disturb. So muss man sich so diese Wolkensäule vorstellen. Please don't disturb. Bitte nicht stören. Mose redet mit Gott. Und fast beiläufig, fast, wie soll ich sagen, fast nebenbei wird im Vers 11 im zweiten Teil etwas erwähnt. Hoppla, die waren nicht zu zweit. Da war ein Dritter dabei. Das war Josua. Josua ist auch im Zelt mit drin. Er sagt kein Wort. Er schweigt. Und er ist Zeuge dessen, was kein anderer Israelit mitbekommen hat. Wie Mose und Gott miteinander reden, vom Angesicht zu Angesicht. Josua war da im Zelt der Begegnung. Er bekam mit, wie Mose Fragen stellte und wie Gott ihm darauf antwortete. Er bekam mit, wie Mose mit den schwierigsten Anliegen des Volkes kämpfte. Er hat nicht nur die Sternstunden seines großen Vorbilds erlebt hatte, sondern er hat auch gleichzeitig seine größten Frustrationen und seine größte Verzweiflung erlebt. Er erlebte sogar die Momente, wo selbst Gott am Ende seiner Geduldsgrenze gebracht wurde. All das erlebte der junge Diener, so steht hier im Text, Josua, Tag für Tag. Josua war ein Lernender. Durch die Begegnung zwischen Mose und Gott lernte er diesen neuen, unsichtbaren Gott besser kennen und lieben. Liebe Geschwister, Männer und Frauen, Väter und Mütter, die zur Inspiration von anderen oder zu ihren Kindern werden, sie erleben so eine Erfahrung nicht über Nacht. Hier reden wir über ein langsam wachsender, im Stillen, in der Stille wachsender Glaube. Damit Glaube wachsen kann, braucht er Zeit. Nehme ich mir diese Zeit. Damit Glaube wachsen kann, braucht er Nähe zu Gott. Habe ich spezielle Momente in meinem Alltag, wo ich diese Nähe zu Gott suche? Und damit Glaube wachsen kann, brauche ich auch Vorbilder. Finde ich diese Vorbilder in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde? Und hier drehe ich den Spieß um und ich stelle mir die Frage, bin ich selbst ein solches Vorbild? Für ein stiller, ruhiger, nicht immer attraktiver und expulsiver Glaube, der im Stillen wachsen kann. Ich habe immer gedacht, dass Kinder das Wichtigste bei der Erziehung bei den Kindern ist das, was man ihnen sagt. Und manchmal hören meine Frau und ich, wie Liam zu seinem jüngeren Bruder spricht. Im Prinzip die Erziehungsmethode von Liam zu seinem jüngeren Bruder ist die Erziehungsmethode, die er von uns erlebt hat. Und dann sitzen meine Frau und ich im anderen Zimmer und hören ihn laut redend. Er flüstert nicht, hat schon eine Stimme. Pauli, das habe ich dir schon zweimal gesagt. Ich frage mich manchmal, woher hat er das denn? Pauli, hör auf mich zu. Ich habe dir das schon mal gesagt. Ja. Wir sagen viel. Das, worauf es aber ankommt, ist, was man erlebt und was man sieht. Und Josua hat in diesen stillen Momenten seiner Dienerschaft im Zelt der Begegnung eine Menge gesehen. Und das hat sein Glaube verändert. Nach der Predigt könnt ihr eure Gedanken wieder teilen oder Fragen stellen. Der zweite Punkt: entschieden fokussierter Glaube. Wir blättern ein paar Seiten weiter. Im vierten Buch Mose, Kapitel 14, die Verse 6 bis 10. Ich werde aber zu, damit es deutlicher wird, ab Vers 1 lesen. 14, 1 bis 10. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Und das ist keine angenehme Sache, wenn jemand im Nachbarzimmer die ganze Nacht weint. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie einen Plan zurecht. Lass uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Und da warfen sich Mose und Aaron vor dem versammelten Volk zu Boden. Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu: Das Land, das wir erkundet haben, ist sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien: Steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Macht und Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass alle es sehen konnten. Eine ganz schwierige Situation. Es ist unangenehm, wenn in einer Familie, in einem Haus, in einer Gemeinde oder an einer anderen Arbeitsstelle lange Zeit rumgeschrien wird. Und ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen. Ich komme aus einem Land, wo man viel schreit. Es ist eine Kunst, sachlich, entspannt zu reden. Und das ist etwas, was ich hier in diesem Kontext hier Mitteleuropas ehrlich gesagt sehr schätze. Manchmal ist mir zu sachlich, aber weil ich das Kontrastprogramm gut kenne, sage ich mir lieber so. Lieber so, weil das andere geht mir auf die Nerven. Das sind hier keine Deutsche, Leute, keine Österreicher, sind keine Schweden oder Norweger. Das sind Südländer vom Feinsten. Und diese Leute sind 400 Jahre lang von anderen Südländern, nämlich von den Ägyptern, immer wieder angeschrien worden. Und in der Pädagogik wissen wir das. Wenn du ein Kind permanent anschreist, darfst du dich nicht wundern, wenn irgendwann das Kind selber schreit und irgendwann, wenn es erwachsen ist, wahrscheinlich schreit er zurück. Es wird sehr viel hier rumgeschrien. Zum Glück haben wir nur den Text und keine Videoaufnahme von dem, was hier passiert ist. Und dann wurden Mordspläne geschmiedet. Dann wurden, dann sind die Leute aufgebracht worden. Und mittendrin, in diesem Kontext, ist Josua. Und merkt euch das an, er ist hier nicht mehr passiv. Er ist nicht mehr ruhig. Er ist nicht so wie sein Vorbild Mose, der feinste und der geduldigste Mensch, sondern hier ist jemand, der auch Emotionen hat und Emotionen zeigt. Josua und Kaleb, sein Mitstreiter, sie zerreißen ihre Kleider. Und sie versuchen, mit dem Volk zu reden. Leider umsonst. Sie versuchen, dieses Volk zu motivieren, dass das Land Kanaan, was sie erwartet, ein gutes Land ist. Leider umsonst. Josua hat in diesem Zelt der Begegnung Gott als ein allmächtiger Gott erlebt. Und er möchte seine Glaubenserfahrung auch dem Volk Israel mitgeben. Leider umsonst. Und hier komme ich zu einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis. Geistliche Leiter sollen um ihre Grenzen wissen. Egal wie stark ihr persönlicher Glaube ist, ist es in erster Linie ihr Glaube. Josua sollte diese schmerzliche Erfahrung persönlich durchmachen. Ohne sie wäre er nicht der geeignete Führer für dieses Volk 40 Jahre später geworden. Josua bringt die Kinder derer, die ihn steinigen wollten, ins verheißene Land. Er sollte die Eltern und ihre Kinder lieben lernen. Und das ist eine spannende Geschichte. Eine spannende Geschichte in einem Kontext von Blutrache. Damals gab es kein Gesichtserkennungs-Videoaufnahmen, so wie heute. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Josua sich die Gesichter der Leute gemerkt hat, die die Steine genommen haben, um ihn und Kaleb umzubringen. Er kannte ihre Familien, er kannte ihre Kinder. Und da müsst ihr euch vorstellen, wie dieser Mann 40 Jahre lang kreuz und quer durch die Wüste ging, erstmal mit den Eltern und dann mit ihren Kindern. Er beerdigte die Eltern und brachte die Kinder in ihr neues Zuhause. Eine große Dramatik. Man kann allein über diese Episode ein Buch schreiben. Und hier ist Gott gemeint, Gott erscheint über die Stiftshütte und die Israeliten, die kennen dieses Zeichen, please don't disturb. Und auf einmal bleiben die Steine auf dem Boden. Gott setzt hier ein wichtiges Signal. Er sagt, genauso wie ich bei Mose gewesen war, genauso bleibe ich auch bei seinem Diener. Und meine Gegenwart ist der persönliche Schutz, die persönliche Schutzgarantie für ihn und für Kaleb. Damit Glaube wachsen kann, muss er fokussiert bleiben. Vor allem in schwierigen Momenten und schwierigen Situationen, vor allem wenn ich alleine bin und meine Glaubenserfahrung andere Leute nicht motiviert, sondern eher irritiert. Und das ist eine Erfahrung, die Josua 40 Jahre vor dem Einzug ins Land Kanaan auf eine schmerzhafte Art und Weise erleben durfte. Josua blieb trotzdem bei seinem Volk dabei. Er hat das Volk Israel nicht verlassen. Er hat sich nicht von ihnen verabschiedet. Er wusste, sein Platz ist dort. Und er hat 40 Jahre lang diese Leute begleitet. Sowas können, ich sage es manchmal zu meiner Frau, so wie unsere Kinder drauf sind, sie können, ihr Verhalten kann nur ausgehalten werden von leiblichen Eltern. Das ist wirklich meine persönliche Erkenntnis. Nur leibliche Eltern sind in der Lage, bestimmte Situationen auszuhalten. Josua hatte seine eigenen Kinder. An dieser Stelle hat er ein ganzes Volk adoptiert, im übertragenen Sinne. Und er hat seine Ressentiments, falls er welche hätte, von den Eltern nicht auf die Kinder übertragen. Etwas, was uns manchmal schwerfällt. Ich komme zu dem letzten Punkt. Mit Gott im Gespräch bleibender Glaube. Wir lesen das Buch Josua, Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Die letzte Begegnung. In der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Und Josua ging auf ihn zu und rief: Gehörst du zu uns oder unseren Feinden? Zu keinem von beiden, erklärte der Fremde. Ich bin hier als Befehlshaber, als der General über das Heer Gottes. Da warf sich Josua vor ihm zu Boden und betete ihn an. Ich gehorche dir, Herr, sagte er. Was befiehlst du? Zieh deine Schuhe aus, antwortete der Befehlshaber über das Heer Gottes, denn du stehst auf heiligem Boden. Und Josua, das ist spannend, Josua gehorchte. Bei der letzten Station seiner Glaubensentwicklung ist Josua ganz allein. Mose ist nicht mehr da. Kaleb ist auch nicht in der Nähe. Er ist ganz allein. Und dann erlebt er eine Begegnung, eine persönliche Begegnung zwischen mit einem Lebewesen, sage ich mal so, was er nicht direkt einordnen kann. Und dieses Lebewesen fordert ihn auf, seine Schuhe auszuziehen. Im Prinzip erlebt Josua das, was Mose vor 40 Jahren oder länger als 40 Jahren erfahren hat. Josua steht vor der großen Stadt Jericho und der hebräische Text ist sehr, sehr deutlich in seiner Ausformulierung. Es gibt ein Wortspiel, ein doppelgemoppeltes Wort in Bezug auf Jericho, das nämlich Jericho von allen Seiten fest geschlossen, verschlossen wurde. Mit anderen Worten, keiner konnte rein und keiner durfte raus. Eine schwierige Aufgabe. Und Josua steht vor diesem Lebewesen, zieht seine Schuhe aus als Zeichen des Respekts und der Anerkennung und beide haben ein Gespräch miteinander. Josua fragt ihn, bist du einer von uns oder nicht? Und hier habe ich mir die Frage gestellt, meine Güte, er war monatelang, jahrelang im Zelt der Begegnung. Kam Gott jedes Mal mit einer anderen Stimme. konnte er nicht mal sich an diese Stimme Gottes gewöhnen. Wenn ich die Stimme meiner Frau oder meiner Kinder höre, auch wenn es laut ist, dann weiß ich, dass sie da sind, auch wenn ich sie nicht sehe. Ja? Es gibt Dinge, die wir uns schnell gewöhnen. Und dann spricht dieser General, dieser Anführer der himmlischen Armee, mit ihm, und Josua stellt ihm eine unvorstellbare, für uns unvorstellbare Frage: Wer bist du eigentlich? Die Erfahrungen aus der Vergangenheit habe ich mir hier aufgeschrieben, möchte es gerne vorlesen. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sind wichtig, sie können aber nicht konserviert werden. Die Begegnung mit Gott soll immer wieder erneuert werden. Der Glaube soll immer im Gespräch mit Gott bleiben. Gott kann nicht in einem Glas, in einem geistlichen Glas konservieren. Die Gotteserfahrungen sind keine eingelegten Tomaten, die in einem geistlichen Keller deponiert werden können. Und bei Bedarf kann man das Glas aufmachen. Sie sind immer dynamisch und lebendig. Das Zweite, was mich fasziniert hat in dieser Begegnung, ist, dass Gott sich nicht wie ein Prophet, Priester oder Reisender dem Josua vorstellt, sondern als ein General. Das heißt, ein General, der General Josua, trifft auf einen anderen General. Und das ist eine wichtige Erkenntnis über die Art und Weise, wie wir Gott begegnen. Als Abraham ein Reisender gewesen ist, ein Fremder im Kanaan, begegnet ihm Gott auch als ein Reisender. 1. Mose Kapitel 18. Der verstoßenen Hagar begegnete er als der Gott, der mich sieht. Und Josua, der im Begriff stand, Krieg zu führen, begegnete Gott als der Anführer des Heeres des Herrn. Josua sollte lernen, dass Gott und die Begegnung mit ihm nicht in Schablonen gepresst werden kann. Im Glaubenkontext gibt es kein Schema F. Gott ist nicht von unseren Erwartungen abhängig, sondern er ist jemand, der uns immer wieder überrascht. Er begegnet uns dort, wo er unsere Bedürfnisse, unsere Nöte und unsere größten Sehnsüchte sieht. Genau dort kommt er, er wird Teil unserer Realität und verändert unsere Lebensgeschichte. Die große Stadt Erichon fiel zusammen wie ein House of Cards. Und viele andere Städte und Armeen wurden Schritt für Schritt besiegt. Damit Glaube wachsen kann, soll er immer im Gespräch mit Gott bleiben. Damit Glaube wachsen kann, darf er nicht ein festgefahrener, nach Schema F handelnder Glaube sein, sondern immer dynamisch und lebendig bleiben. Was möchte ich dir heute mitgeben? Drei Gedanken sind mir wichtig. Sei ein Vorbild für diejenigen, die wachsen wollen. Wahrscheinlich befindest du dich in einem ruhigen Moment deines Lebens. Wahrscheinlich sitzt du irgendwo in einem Zelt und andere agieren und du bist der Beobachter. Schau dir genau zu, was passiert. Und wenn du in dieser Phase deines Lebens bist, merk dir, es ist wichtig, Vorbilder zu haben. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Vorbild zu sein. Zweitens, bleib fokussiert, trotz Schwierigkeiten. Auch wenn du manchmal ganz alleine bist, du glaubst immer noch an einen Gott, der über dich wacht. und er weiß, was in deinem Herzen momentan passiert. Dein Glaube kann manchen Leuten begeistern, dein Glaube kann aber genauso gut manche Leute abstößen. Manchmal bleibst du mit deinem Glauben allein. Auch diese Erfahrung durfte Josua mitmachen. Schließlich bleib im Gespräch mit Gott. Lass dich von ihm überraschen. Und auch wenn du manchmal seine Stimme oder seine Gegenwart nicht auf Anhieb in deinem Leben erkennst oder erkennen kannst, lass dich auf eine Begegnung mit ihm ein. Durch dieses Gespräch, durch diese Begegnung werden sich neue Möglichkeiten öffnen. Neue Türen werden sich öffnen. Und wer weiß, das Land Kanaan steht auch vor deiner Haustür. Egal wie dieses Land in deinem konkreten Kontext ausschauen mag. Vater im Himmel, wir danken dir für den Glauben, für die Hoffnung und für die Liebe, die wir durch deinen Sohn Jesus Christus kennengelernt haben. Und ich bitte dich, eine Gemeinde von Glaubensvorbilder zu sein, offen für die Erfahrungen der anderen, wie es heute im Rahmen der lebendigen Gemeinde dokumentiert wurde, interessiert an dem Leben der Leute um uns herum. Ich bitte dich ganz speziell, dass du bei Bernd, bei Günther Franke bist, die schwach sind, krank sind. Ich bitte dich, dass du bei Bärbel Kuczynski und bei ihrer Tochter bist, die letzte Woche etwas erlebt haben, was sie innerlich, psychisch, aber auch körperlich erschüttert hat. Vater im Himmel, wir legen dir alle Geschwister, alle Freunde unserer Gemeinde, alle Menschen, die wir kennen, in deiner Hand und bitten dich um Schutz und Bewahren, um Hoffnung, Liebe, um Glauben. In deinem Namen. Amen.